Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Cleantech Podcast. Ich bin David Wortmann. Wir haben uns in den letzten Sendungen sehr viel mit der Energiewende beschäftigt, so ein bisschen auch mit der Kreislaufwirtschaft, viel Mobilität auch bereits gehabt. Innerhalb der Energiewende haben wir uns viel mit dem Stromsektor beschäftigt. Deswegen bin ich sehr erfreut, heute mal das Thema der Wärmewende, des Wärmesektors und Gebäudesektors im Allgemeinen aufgreifen zu können. Ich habe heute Christopher Fichtner zu Gast. Er ist Mitgründer von EcoWorks. Hi Christopher.
Hallo, grüß dich.
Du bist ja jetzt auch kein neues Gesicht in der Branche, wenn ich das mal so sagen darf. Einige werden dich vielleicht noch kennen als Mitgründer von Thermondo. Thermondo ist ja sehr erfolgreich gestartet, gemeinsam mit Philipp Hauster und dem Team, was dahinter stand. Seit wann bist du jetzt von Thermondo weg?
Seit 2 Jahren, ziemlich genau. Jetzt im Juli 2017 bin ich operativ ausgestiegen, zusammen mit Florian. Wir waren ja 3 Gründer und Florian und ich sind damals operativ raus. Wir haben beide noch Anteile in der Firma, aber haben beide angefangen, wieder neue Firmen zu gründen.
Okay, also es juckte euch einfach. Thermondo wurde zu etabliert, zu wenig Startup, zu Corporate oder was waren so die Beweggründe?
Ja, das ist immer wenig monokausal, sondern es ist eine Entwicklung. Aber am Ende ist auch die Größe von so einer Firma, Thermondo waren damals so 320 Mitarbeiter, plötzlich ein Mittelmanagement, es bildet sich auch irgendwie so eine Kultur, wo Dinge natürlich langsamer ablaufen in der Veränderung. Ja, in den frühen Phasen ist man im Büro, ruft sich was zu, sagt, okay, das testen wir mal. Plötzlich muss man Change Management anbringen, Dinge werden langsamer. Aber auch mit einer persönlichen Frage, ich wollte nochmal eine Auszeit nehmen, mit meiner Freundin nochmal auf Reisen gehen. Das haben wir auch gemacht, waren 4 Monate unterwegs und das geht halt nicht, wenn man voll operativ eingebunden ist in die eigene Gründung.
Cool, wo wart ihr?
Wir waren in Neuseeland, in Australien, auf den Cookinseln und in Costa Rica. Und spannenderweise auch Länder, die von ihrer Energieversorgung her ganz tolle Seiten haben.
Diese Reise war für dich dann sozusagen der Auslöser. Ich kann jetzt nicht bis zum Ende meiner Tage eine Weltreise machen, sondern ich muss jetzt eine neue Firma gründen. Und die Geschäftsidee kam euch oder dir dann gleich auf der Reise? Oder wie kam es jetzt?
Ja, das ist das Gleiche passiert wie letztes Mal. Ich habe so eine Reise schon mal gemacht, bin schon mal 5 Monate rausgestiegen. Auch damals viel zelten, viel draußen unterwegs. Und das ist schön, das macht Spaß. Aber irgendwann kommt bei mir mal der Punkt, wo ich sage, jetzt kribbelt, jetzt muss ich wieder was Produktives tun. Und ich habe während der Reise schon überlegt, was das sein könnte. Damals aber noch viel so Richtung Investment geschaut. Habe auch selber 10 kleine Early-Stage-Investments gemacht als Business Angel. Aber letzten Endes bin ich dann doch jemand, der lieber selber anfängt und was baut. So, und EcoWorks ist jetzt auch keine Idee, die mir einfach irgendwo im Wald gekommen ist in Costa Rica, sondern das hat eine längere Historie. Die Holländer haben, ich glaube, im Jahr 2011 mal angefangen und gesagt, wenn wir unseren Gebäudebestand vom Gas wegbringen sollen, ja, die heizen da fast ausschließlich mit Gas, dann müssen wir irgendwie auch an die Gebäude, die wir haben, ran und sie in irgendeiner Form dämmen, also ihren Wärmebedarf reduzieren, weil Wärmepumpen, das ist dann die Lösung, die mit Strom heizt, in der Regel sehr schlecht funktionieren, wenn sie sehr viel Energie übertragen müssen. Und wenn ich jetzt ein normales Gebäude habe, in dem so Heizkörper drin sind, dann werden die üblicherweise bei fossilen Energieträgern mit Temperaturen angefahren von vielleicht 70 oder 80 Grad.
Lass uns mal das nochmal komplett gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube jetzt mit Wärmepumpe 70 Grad und so weiter und so fort. Versuch doch mal jetzt zu Beginn mal in ein paar Sätzen mal zu beschreiben, was ihr denn macht als EcoWorks.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner Dept vorstellen. Dept ist nämlich eine Full-Service-Digitalagentur mit weltweit mehr als 1400 Angestellten und in Deutschland ist Dept nach dem Rebranding mehrerer Agenturen seit Anfang 2019 am Start. Das Team arbeitet an 6 Standorten für Kunden wie Otto, DB Schenker oder Nivea. Und jetzt aufpassen, Dept ist mit einem Stand auf der Demexco vertreten und würde die Messe sehr gerne nutzen, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Unter anderem gibt es dort auf der Reinvent Stage am Dept-Stand nämlich verschiedene Talks und Panels und dort trefft ihr am ersten Messetag auch mich. Denn zusammen mit den beiden Geschäftsführern Jan und Oliver spreche ich über die aktuellen Herausforderungen der Branche und ihr Agenturmodell. Das Ganze findet am 11.09. um 14 Uhr statt. Da legen wir los wie die Feuerwehr, also schaut vorbei, wenn ihr auf der Messe seid. Alle weiteren Infos zum Dept-Stand sowie zum Programm der Reinvent Stage findet ihr unter deptagency.de. Klickt dort einfach auf Events und dann auf Demexco. Hier könnt ihr auch ganz einfach Termine vereinbaren. Vielleicht sehen wir uns ja dort, denn es gibt auch noch einen tollen Geheimtipp. Nicht nur, dass am 11.09. um 14 Uhr ein ganz toller Talk, nämlich meiner, passiert. Es gibt auch eine ganz tolle Standparty am Mittwoch. Die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also vielleicht sehen wir uns ja bei Dept auf der Demexco. Wenn euch das zu schnell ging, findet ihr das Ganze wie immer auch in unseren Shownotes und auf digitalkompakt.de/sponsoren. Da steht alles noch einmal zusammengefasst.
Ziel ist es, in Deutschland den Gebäudebestand und da maßgeblich Mehrfamilienhäuser, in denen Mieter wohnen, wegzukriegen von fossilen Energieträgern wie Gas oder Heizöl. Und die Lösung dafür ist, dass wir die Gebäude in eine neue Hülle einpacken, also sehr stark dämmen und dann auf dem Dach eine Solaranlage betreiben, die so viel Strom erzeugt, dass man damit die Mieter, die in dem Gebäude wohnen, mit Strom versorgen kann, aber auch mit Warmwasser und Heizenergie.
Okay, vielleicht lassen wir mal, bevor wir jetzt in euer Geschäftsmodell hineingehen, mal uns den Markt mal ganz kurz anschauen. Wie groß ist der Anteil des Haussektors am Energieverbrauch und demzufolge dann auch an der CO2-Ausstoßproblematik?
Ich mag es ungern irgendwie Zahlen, ohne dass ich jetzt konkret eine Quelle nennen kann, in den Raum zu werfen, weil man dafür auch wahrscheinlich 10 verschiedene Studien in die Hand nehmen kann und die werden alle verschiedene Dimensionen behaupten. Aber wenn man mal so sich den Ballungsraumbereich anguckt, ich glaube, von Berlin sind die CO2-Emissionen aus dem Haushaltsbereich so um die 60%. Auf dem Land sieht es anders aus. Ja, da haben wir dann irgendwo mehr Verkehranteil. Wir haben auch dann sicherlich irgendwo Industrie. Aber es liegt sicherlich immer in der Größenordnung zwischen 30% und 50% des CO2-Ausstoßes, den wir finden werden.
Und heute ist die Energieversorgung und die Wärmeversorgung von Häusern auf Basis von Erdölkesseln, Gaskesseln?
Ja, in Deutschland ist es sehr viel Gas. In manchen Regionen, wo es wenig Gasnetze gibt, viel auf dem Land, auch dann immer noch wieder Flüssiggas oder Heizöl. Und die Umstellung da auf andere Energieträger ist im Bestand sehr langsam. Im Neubau sieht es anders aus. Also neu gebaute Gebäude haben heute jetzt schon oft einen sehr guten Energiestandard und den kann man gut mit Wärmepumpen abdecken.
Also insofern ist der Gebäudesektor entscheidend, dass auch die Klimaziele in Deutschland eingehalten werden. Wir haben ja gerade schon mal so im Vorgespräch kurz mal überlegt, wie viel Prozent wir denn an Sanierungsraten brauchen. Also sprich, wie viel muss pro Jahr in Deutschland saniert werden im Gebäudebestand? Das liegt wahrscheinlich irgendwas zwischen 2% und 4%. Das müssen wir noch in meinem Faktencheck nochmal nachschauen. Aber doch sehr, sehr viel. Und wenn man sich vor allen Dingen die Zahl mal anschaut, dass wir gerade bei 0,7, also Prozent, also unter 1% Sanierungsraten überhaupt liegen. Das heißt, da ist ja ein riesengroßer Gap da, damit der Gebäudesektor seinen Anteil auch dazu beitragen kann zur CO2-Reduktion.
Ja, da ist leider nicht nur ein Gap da, da ist sogar auch ein historisch gleichbleibender Gap da, wenn man es mal so sagen darf. Also die Sanierungsraten in Gebäuden fluktuieren jetzt nicht so wahnsinnig stark. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte mit 5% und 10% Sanierungsraten gesehen in der Vergangenheit, was unter anderem daran liegt, dass es in der Regel eine sehr manuelle Arbeit ist. Und wir haben ja nun ein beschränktes Fachkräfteangebot und ich glaube, diesen Begriff Fachkräftemangel haben wir alle schon oft genug gehört. Der trifft natürlich auch in Zeiten von sehr viel Neubau ganz massiv das Angebot für Sanierung. Und das heißt, wenn wir irgendwie eine Chance sehen wollen, über diese um und bei 1%, unter 1% zu kommen, sondern wollen irgendwie Richtung 2, 3, 4% gehen, um vielleicht nicht nur die 2050-Ziele für einen 2-Grad Erwärmung, sondern auch vielleicht weniger, 1,5 Grad Erwärmung zu erreichen, dann müssen wir signifikant die Stückzahlen steigern in der Sanierung. Und das wird ganz, ganz schwer, wenn wir das immer in einem manuellen Prozess tun.
Und das ist da, wo ihr ansetzt. Ihr sagt, ihr automatisiert quasi die gesamte Wertschöpfungskette zur Sanierung. Die können wir gleich mal ein bisschen mehr im Detail auch betrachten. Das ist das, womit ihr antritt.
Ja, genau. Es gibt Gebäude, da werden wir immer Spezialisten und Handwerker brauchen, um sie anzufassen. Denkmäler, Gebäude, die sehr, sehr schwierige Hüllen haben mit Erkern und Fensterchen. Aber es gibt auch in Deutschland ganz, ganz viele Gebäude, die in der Nachkriegszeit aufgestellt wurden, so in den 50er, 70er Jahren, die oft eine sehr, sehr einfache Gebäudestruktur haben, die in B- und C-Lagen liegen und teilweise seit 20, 30, 40 Jahren kaum oder gar nicht saniert wurden. Und da reden wir von einem Bereich von so um die 3 Millionen Wohnungen in Deutschland, die heute noch in diesen Gebäuden einen extrem hohen Energieverbrauch aufzeigen. Und da kann man relativ einfach angehen mit einem sehr hohen Grad an Vorfertigung. Also nicht Arbeit auf der Baustelle, nicht das Ankleben von so Kunststoff-WDVS-Modulen, also Wärmedämmverbundsysteme. Das sind im Prinzip mehrlagige Schichten, die als Dämmstoff so eine Art Styropor haben, die am Ende halt auch wieder Sondermüll ergeben. Das ist eine lange Diskussion, die man hat, die oft auch in der handwerklichen Ausführung vor Ort schwierig sind, weil da Truppen bei schlechtem Wetter arbeiten müssen unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Sondern wir wollen hingehen und sagen, lass uns doch mal ein Gebäude vermessen, sehr präzise mit dem Laser und dann maßgeschneidert eine neue Hülle dafür in der Fabrik bauen. Und diese Hüllen kann man dann unter anderem fertigen aus Holzrahmenbauweisen und Dämmstoffe verwenden aus einer Glaswolle, aus einem Recyclingglas. Und ist damit sowohl in den Materialien viel ökologischer, als auch in der Montagegeschwindigkeit viel höher, im Fachkräftebedarf niedriger und am Ende auch in der Dämmwirkung viel besser unterwegs.
Das heißt, ihr, wenn man sich jetzt die Customer Journey mal anschaut, schaut euch dann Gebäude an. Erklär sie vielleicht einfach mal die.
Ja, unsere Kunden sind in der Regel Immobilieneigentümer, die jetzt nicht nur irgendwie 1, 2 Häuser haben, sondern Hunderte, Tausende, Zehntausende Wohneinheiten, also über größere Immobilienportfolios verfügen, in denen sie sowieso regelmäßig Sanierungen durchführen. Und die haben dann oft Gebäude, wo sie sagen, hey, da müssen wir was machen und mittlerweile auch so viel machen, dass es ein komplexes Sanierungsprojekt wird, wo man herkömmlicherweise jetzt einen Architektur- oder ein Ingenieurbüro einschalten würde und die würden ein Maßnahmenpaket schnüren, Stück für Stück. Und dann würden einzelne Gewerke auftauchen, die jetzt mal ein Dach erneuern oder neue Fenster einbauen oder dann eben diese Wärmedämmverbundsysteme anbringen oder eine neue Gasheizung einbauen. Und wir gehen jetzt hin und bieten das als Gesamtpaket an, als Generalübernehmer mit der Planungsleistung inklusive, von vorne bis hinten in der kompletten Sanierung. Ja, das heißt, wir kommen, vermessen, bauen einen Plan, setzen um und wir liefern hinten raus dann als Energieversorgungsunternehmen im Prinzip auch Wärme und Strom für die Mieter. Und diese Kombination aus den beiden, dass wir sagen, wir bauen sowohl um als auch wir liefern die Wärme, schafft ein sehr schönes Alignment, was es in diesem Markt nicht gibt. Also wenn ich heute Immobilieneigentümer bin und frage jemanden nach einer Sanierungsleistung, dann wird er mir in der Regel keine Verantwortung dafür übernehmen, dass nachher auch die Wärmekosten so und so aussehen. Wenn man aber zu einer EcoWorks kommt und sagt, ich möchte gerne Sanierung einkaufen, dann bauen wir eine dazu passende Energieversorgungsanlage, die so ausgelegt ist, dass sie halt dann gut funktioniert und dass wir dann Gewinn damit machen können, wenn unsere Dämmung, so wie wir sie anbringen, auch funktioniert. Und sobald wir bei der Dämmung jetzt schludern würden und die wäre nicht so gut, dann würden uns hinten die Kosten in der Wärmelieferung explodieren. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes Alignment der Interessen mit dem Eigentümer.
Und die Leistung, die du gerade beschrieben hast, also das Ausmessen des Hauses, dann eine Planung drüber zu legen, das macht ihr alles in-house oder habt ihr da lokale Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ja, also wir sind als EcoWorks erst seit September letzten Jahres am Markt. Wir bauen gerade unsere ersten Pilotprojekte. Das heißt, wir haben natürlich noch nicht alle Leistungen, die wir dafür brauchen, in-house. Aber wir haben für viele Bereiche Partnerunternehmen, die jetzt schon kennengelernt, die uns bei der Planung helfen. Wir haben Investoren aus diesem Bereich an Bord, die sehr viel Know-how mitbringen. Und wir haben im Bereich der Vorfertigung Industrieunternehmen, die wiederum selber auch mit Partnerunternehmen seit vielen Jahren arbeiten, mit dem wir dann gemeinsam auch in die Umsetzung gehen. Unser Ziel ist jetzt nicht so, wenn man das mit Thermondo vergleichen kann. Thermondo hat dann angefangen, sehr viel eigene Handwerker aufzubauen, weil wir gemerkt haben, dass wir diese Prozessqualität sehr gut in-house steuern müssen. Wir arbeiten halt in einem größeren Geschäft, in einem größerteiligen. Das heißt, wir finden ja auch Partner am Markt, die größer sind, etablierter sind und mit anderen Prozessen arbeiten. Wir können halt da durchaus mit Industriepartnern arbeiten.
Okay, also im Prinzip seid ihr schon ein schlüsselfertiger Anbieter für eure Kunden, aber die Themen, die ihr bislang noch nicht in-house machen könnt, die sourced ihr gerade noch aus.
Und der Kern der Firma liegt eigentlich in dem Engineering dieser Leistung und nicht in der eigentlichen Umsetzung des Bauens.
Wie viel spielt da Digitalisierung eine Rolle?
Extrem. Wenn man sich die Baubranche heute anschaut, da ist noch ganz, ganz viel im Papierformat unterwegs. Also wir haben dann teilweise Kunden, denen wir sagen, wir brauchen einen Plan des Gebäudes und die sagen, gut, den haben wir aber gerade nicht in den Akten, das Gebäude haben wir irgendwann gekauft, es gibt hier keinen. Hier ist eine Vollmacht, bitte mal zum Bauamt gehen und dort dann so einen Plan abfotografieren. Also die sind wirklich teilweise sehr, sehr oldschool offline unterwegs und arbeiten auch in den Gewerkegrenzen wenig digitalisiert. Klar, die schicken sich PDFs hin und her, aber sie arbeiten nicht auf gemeinsamen Plattformen und gemeinsamer Datenbasis. Und da haben wir auch massiv angefangen und investieren stark in das Wort, das alle durch das Dorf gerade treiben, heißt BIM, Building Information Modeling, wo wir halt wirklich schauen, wie viel von den Gebäudedaten können wir in ein 3D-Modell packen, wie viel können wir an Budgetinformationen dranhängen, wie viel können wir an Ablaufplanung der Baustellen dranpacken, um dann auch wirklich gewerkeübergreifend gemeinsam daran zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da eine Skalierbarkeit herzustellen.
Okay, aber ihr fasst ja quasi nicht die gesamte Sanierung an, sondern alles, was mit dem Thema Energie zu tun hat, also die Dämmung, über die haben wir gerade gesprochen, dann die Energieversorgung als solches. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen vertiefen. Welche Konzepte gibt es da inzwischen zur Energieversorgung, die ökologisch sind und sich auch wirtschaftlich tragen?
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und wenn du den Cleantech-Podcast hörst, dann beschäftigen dich ja offensichtlich Umweltthemen. Vielleicht hast du es schon gehört, vielleicht aber auch nicht. Und dann weise ich dich jetzt mal darauf hin. Wir haben nämlich uns überlegt, unsere Werbespots auch mal für wichtige, gute Dinge zu benutzen und heute möchten wir gerne Werbung machen für das Kompensieren von CO2. Kennst du, wie gesagt, vielleicht schon, wenn man fliegt oder auch mal eine Kreuzfahrt macht, das sind übrigens ziemlich harte Polluter, sozusagen, um mal Neudeutsch zu sprechen, dann kann man ja auf bestimmten Seiten hinterher seinen CO2-Ausstoß wieder kompensieren. Das heißt, man kann berechnen, wie weit ist man geflogen, zum Beispiel irgendwie Berlin-München oder Frankfurt-München oder Hamburg-Leipzig und kriegt dann ausgewertet, wie viel CO2 man dabei ungefähr produziert hat. Und das kann man quasi ausgleichen, indem man einen Geldbetrag investiert, der dann in Klimaprojekte gesteckt wird. Das ist ein bisschen moderner Ablasshandel, um ganz ehrlich zu sein. Also besser ist immer nicht fliegen, ja, oder nicht aufs Kreuzfahrtschiff, sondern lieber mit dem Zug oder mit dem Fahrrad nach München von Frankfurt ausradeln. Aber wenn man schon fliegen muss, ist das vielleicht ein charmanter Weg, um das, was man dort verursacht, auf irgendeine Art wieder gut zu machen. Das könnt ihr zum Beispiel tun auf Seiten wie Atmosphäre, schreibt sich Atmos und dann fair wie fair sein, sich fair verhalten. Und da könnt ihr euch Projekte aussuchen, die ihr unterstützt. unterstützen wollt. Also das mal als kleine Anregung, wenn ihr auch was tun wollt in Sachen Klima. Ihr könnt natürlich auch so einfach mal ausgleichen CO2. So ein Haushalt produziert ja eh, ja, durch einen Trockner, durch ein Auto, durch was weiß ich nicht was. Das als kleine Anregung an dieser Stelle würde mich freuen. Lasst uns alle uns doch mal ein bisschen zusammenschließen und was Gutes fürs Klima tun.
Wir fassen wirklich bei der Sanierung möglichst wenig von dem Bestandsgebäude an, sondern bauen primär außenrum. Und die Teile, die die Energie auf dem Gebäude erzeugen, nämlich die Solaranlage, verbauen wir. Also wir haben momentan für Stromerzeugung.
Solar heißt PV-Anlage, also keine Solarthermie-Anlage, sondern Photovoltaik.
Also wir sind technologieoffen. Es gibt auch sehr spannende Lösungen, wo beides passiert. Also wo obendrauf eine Photovoltaikzelle ist und unten drunter trotzdem flüssigkeitszirkuliert erwärmt wird. Und man hat dann dafür noch einen Energieträger für eine Wärmepumpe. Aber erstmal technisch ist es eine relativ einfache Photovoltaiklösung, mit der wir vor Ort Strom erzeugen können. Und diesen Strom nutzen wir dann, um ihn entweder direkt in den Haushalt zu geben, um dann da Licht, Fernseher, Batterien etc. zu betreiben. Oder aber, um eine Wärmeanlage zu betreiben. Eine Wärmepumpe ist im Prinzip sowas wie ein Kühlschrank, nur andersrum gedreht. Ja, Kühlschrank kommt Strom drauf, wird innen kalt, außen warm auf Rückseite. Wärmepumpen im Haushalt sind andersrum gebaut. Außen wird es kälter und drinnen wird es wärmer. Und da haben wir dann thermische Speicher drin, mit denen wir sowohl Heizungswasser als auch Warmwasser zum Duschen vorhalten können und können damit sozusagen diese Lücke schließen, dass es in der Sonne halt primär tagsüber scheint, aber die Menschen dann eher morgens oder abends duschen wollen.
Okay, aber im Winter haben wir dann nicht so viel Solarstrahlung, die Sonne steht tiefer, da spielt die Photovoltaik trotzdem noch eine Rolle, oder?
Genau, es gibt auch im Winter noch solaren Ertrag, aber das ist natürlich viel geringer als die Energie, die ich brauche. Ich habe mal dann on top die Heizung, die ich betreiben muss, die habe ich im Sommer nicht. Das heißt, die Gebäude, die wir momentan umbauen, erreichen einen Stand, das nennt man Net Zero. Sie gleichen also Jahresenergiebilanz aus. Bei den aktuellen technischen Konzepten, die jetzt preislich sinnvoll umsetzbar sind, haben wir noch keine Saisonspeicher inklusive. Es gibt da bereits auch schon sehr gute Anbieter, die arbeiten mit Lösungen, bei denen man den Strom zwischenparkt in Wasserstoff, also in Hydrolyseeinheiten, die vor Ort sind. Die füllen dann Wasserstoffflaschen auf und ich kann dann, wenn ich es brauche, diesen Wasserstoff nehmen und in Brennstoffzellen zu Wärme und Strom umsetzen.
Diese Lösung gibt es schon im Markt? Sind die schon erprobt?
Es gibt die Lösung für einen Einfamilienhausbereich. Das ist eine Firma hier aus Berlin. Die heißt HPS Home Power Solutions. Ein Produkt, das heißt Pikea. Bin ich ein großer Fan von. Die haben leider noch keine für Mehrfamilienhausbereiche in der Umsetzung. Man könnte sich aus Komponenten was zurecht bauen. Die Lösungen sind aber noch so teuer, dass es sich ökonomisch nicht rechnet.
Okay, dann müssen die Technologiekosten noch runterkommen. Und aber sonst neben der Wärmepumpe gibt es ja noch die Geothermie auch. Spielt die eine Rolle? Also die Erdwärme, die Nutzung von Erdwärme?
Wärmepumpen können ja mit verschiedenen Medien betrieben werden. Die Lösungen, die wir jetzt momentan favorisieren, sind mit der Umweltluft als Medium. Ich kann die aber natürlich auch nutzen, indem ich Bohrungen vor Ort anstelle und dann eine Erdsonde reinlege und damit auch aus der geringen Geothermie eine Wärmepumpe arbeite. Es geht beides. Wir schauen halt viel drauf auf die Frage, wie kann ich ein Modell entwickeln, mit dem ich Tausende, Zehntausende Wohnungen im Jahr ganz schnell saniere. Und dann ist der Aufwand für eine Luftwärmepumpe deutlich geringer, weil ich die eigentlich überall hinstellen kann. Aber Bohrungen kann ich nicht überall durchführen. Es gibt dann teilweise Bereiche, wo das nicht zugelassen ist. Es gibt welche, da sind schon zu viele Bohrungen vor Ort.
Oder längere Genehmigungszeiträume.
Das auch, ja. Wobei die wohl relativ gut sind, je nachdem, in welchem Amt ich unterwegs bin, aber meistens ziemlich gut laufen.
Dann gibt es noch den Bereich Biomasse auch, oder? Pelletsheizung sind ja diese kleinen Holzstückchen, die dann verbrannt werden, oder auch große Holzstückheizungen sozusagen. Ist das bei euch auch ein Thema?
Ja, ist auch spannend. Es passt nicht so 100% zu unserem aktuellen Ansatz, die Energie, die wir benötigen, auch vor Ort zu erzeugen, weil wir das Holz ja nicht vor Ort anbauen würden. Das heißt, wir hätten wieder in irgendeiner Form, wo wir dann mehr Strom erzeugen, der ins Netz geht, aber woanders müssen wir dann irgendwo jemanden haben, der Bäume anpflanzt und die zu Pellets verarbeitet. Also es ist eventuell Teil der Lösung, aber heute in den Anlagen, die wir verbauen, noch nicht geplant.
Also insofern habt ihr jetzt hier vor allen Dingen auch Photovoltaik plus die Wärmepumpe.
Und potenziell Batteriespeicher. Die sind leider auch ökonomisch noch in einem Bereich, wo es so grenzwertig ist. Also wenn man rein aufs Geld schaut, rechnen sie sich nicht. Wir verbauen sie trotzdem in den ersten Anlagen mit, weil wir glauben, dass auch da weitere Preisdegressionen folgen werden und dass der Strom im Netz nicht unbedingt billiger wird in den nächsten Jahren. Das heißt, die Eigenerzeugung von PV-Strom zwischenzuparken wird immer und immer attraktiver.
Früher hat man ja auch gesagt, mit Strom heizt man nicht, ist viel zu teuer. Ist das denn auch eine Lösung? Weil ich habe ja dann jetzt über die Wärmepumpe habe ich ja dann diese Energieträger Wasser am Ende des Tages ja auf, wo ich dann über eine Fußbodenheizung dann warm Wasser dann verbreite. Aber ich könnte mir theoretisch ja auch einfach Strommatten in die Wohnung reinlegen und dann einfach über Strom heizen.
Ja, also ist auch eine längere Diskussion, die man führen kann. Wir haben bei den Wärmepumpen einen Vorteil, dass wir die Umweltwärme halt mitheben. Das heißt, wir kriegen auf eine Kilowattstunde Strom, die wir reinstecken, je nachdem, wie die Anlage ausgelegt ist und welchem Zeitpunkt wir unterwegs sind, irgendwas zwischen 2,5 und 3,5 Kilowattstunden stellen wir wieder raus. Wenn wir jetzt einen Strom direkt in Wärme umschalten mit diesen elektrischen Matten, dann kommen wir halt auf irgendwas so um die eine Kilowattstunde Wärme. Das heißt, wir sind mit den Investitionen in die Wärmepumpenanlagen, die natürlich auch Geld kosten, auf einem Weg hin zu höheren Wirkungsgraden. Und dann ist es wieder ein Zahlenspiel. Und die Frage ist, lohnt es sich, Geld in die Hand zu nehmen, um einen Wärmecontainer zu bauen, um Speicherlösungen zu haben? Lohnt es sich, die ganze Hydraulik, also Heizkörper, zu erneuern, wenn es sein muss, langfristig und kurzfristig gegenüber direkt elektrischen Heizungsmöglichkeiten? Der andere Aspekt ist die Frage, wie das Förderregime geschnitten ist dazu. Ja, da gibt es teilweise dann auch Komplikationen, wenn ich direkt elektrisch heizen möchte. Ich bekomme dann viel weniger Förderung fürs Gesamtprojekt.
Was ja am Ende ja nicht der Anreiz sein sollte, was zu bauen, wenn ich eigentlich versuchen sollte, etwas ohne Förderung bauen zu können.
Genau, die Frage kann man aufwerfen. Inwiefern macht es Sinn, dass wir bei Förderprogrammen Technologien vorschreiben und nicht nur auf den CO2-Output schauen? Das ist sicherlich eine Diskussion, die man führen kann. Fakt ist, es gibt aber Förderprogramme, die ja so zugeschnitten sind. Und da muss man am Ende halt gucken, wenn man sie nutzen möchte. Und wir haben momentan die Chance, sehr, sehr gute Förderung für unsere Kunden zu beantragen, die also die Baukosten sehr stark reduzieren. Dann macht es auch teilweise Sinn, sich an deren technischen Anforderungen zu halten.
Wenn du jetzt mal an eure typischen Mehrfamilienhäuser-Einheiten denkst, wie groß ist denn der Autarkieanteil? Also wie viel kann ich denn tatsächlich durch die Dämmung erstmal runterholen an Energieverbrauch und dann auf der anderen Seite durch Photovoltaik und Wärmepumpe und Batterie primär die Energieversorgung sicherstellen? Also wie viel brauche ich noch von außerhalb?
Also wir kommen bei diesen Gebäuden ja in der Regel von extrem hohen Energieverbräuchen für die Wärme. Die machen den Löwenanteil aus. Das braucht Wasser und die Stromversorgung der Mieter sind der kleinere Anteil. Wenn wir die jetzt dämmen, dann sinkt der Bedarf für die Heizenergie brutal. Also wir reden hier teilweise von einem Wechsel von ursprünglich so 150, 200 Kilowattstunden auf dem Quadratmeter im Jahr runter auf 20, 25. Der Energiebedarf für Strom und fürs Brauchwasser bleibt aber. Also die Menschen duschen jetzt nicht weniger, nur wie die Häuser umbauen. Und wir schaffen mit den Anlagen, die wir heute da drin haben, Autarkiegrade von so 30-40%. Das wird aber langfristig für eine Energiewende nicht reichen. Wir brauchen da mehr.
Und daran arbeitet ihr technisch auch?
Das sind dann solche Fragen wie, habe ich Möglichkeiten, den Strom nicht nur wenige Tage zu speichern oder bekomme ich Speicherkapazitäten, die einfach kostengünstig größer werden? Auch vielleicht löse ich Lösungen wie Wasserstoffzwischenspeicherung etc. Aber teilweise auch regulatorische Änderungen, an denen wir mit lobbyieren. Ja, es gibt in Deutschland so ein schönes Thema Legionellenprävention. Ja, also wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann kommt ja ab und zu mal jemand vorbei und hält so ein paar Probungsröhrchen ins Wasser und guckt, ob da Legionellen drin wohnen, Krankheitserreger. Und wenn man die nicht hat, erheizt man das Brauchwasser sehr stark in Deutschland. Das ist so 60 Grad und teilweise mehr. Das ist für Wärmepumpen halt super ineffizient. Und es gibt andere Möglichkeiten als eine thermische Desinfektion. Man kann es auch mit Filteranlagen arbeiten. Und wenn ich es schaffe, in Deutschland Genehmigungen zu bekommen, regelmäßig, nicht nur im Einzelfall, dass ich Wasser weniger stark erwärmen muss, sondern nur auf, weiß ich nicht, 40 Grad, die mir zum Duschen vollkommen reichen. Also kein Mensch möchte mit 70 Grad duschen, das ist sehr unangenehm. Und ich die trotzdem irgendwie anders betreiben darf, dann brauche ich halt auch fürs Brauchwasser für weniger Energie. Und dann können wir dadurch auch die Autarkiegrade wieder weiter steigern. Aber das sind halt Prozesse, die sind langsam. Ne?
Gut, aber am Ende werden wir ja trotzdem unsere Gebäude immer noch am Netz haben oder eine externe Energieversorgung haben, weil das volkswirtschaftlich möglicherweise auch effizienter ist, als wenn ich jede Energieeinheit versuche, autark sozusagen zu betreiben. Wie greift denn da euer Geschäftsmodell rein? Also ihr verpackt die Gebäude, ihr sorgt für die Energietechnik und tretet dann letztendlich auch als Energieversorger dann auf, um dann sozusagen eine Preisstabilität zu garantieren durch die Technik, die ihr eingesetzt habt und natürlich dann die Energieversorgung, die ihr extern noch hinzufügt.
Ja, genau. Also Preisstabilität ist ein gutes Stichwort. Der normale Energieverbraucher hängt halt voll an den Marktpreisen, wie die sich entwickeln. Stück für Stück. Wenn wir jetzt aber ein Contracting-Angebot machen, dann sind ja unsere Investitionen zum Zeitpunkt des Bauprojektes festgeschrieben und die ändern sich auch nicht mehr. Das heißt, wenn wir also einen Autarkiegrad von 30% haben oder 40%, dann können wir also 40% von dem Preis, den wir geben, relativ konstant halten. Da wirken sich jetzt nur noch aus, ob sich irgendwie Wartungskosten signifikant erhöhen, weil die Arbeitspreise steigen in irgendeiner Form, aber es ist nur minimal. Und die anderen 60% würden halt weiterhin am Energiemarkt draußen hängen in irgendeiner Form. Das heißt, wir können halt dadurch, dass wir mehr vor Ort erzeugen, stabiler arbeiten. Wir sind aber auch in der Lage, das ist eine langfristige Vision, wenn wir natürlich viele von diesen Gebäuden an der Management haben, viele Wärmepumpenanlagen betreiben, viele Batterien, viele Solaranlagen, dann kommt man wieder in diese Punkte, wo man dem Markt dienlich entgegenkommen kann und Energie aufnehmen kann aus dem Netz, wenn sie gerade zu viel da ist, indem wir sie parken in Batterien oder in Wärme oder indem wir unsere Lasten reduzieren, wenn wir sagen, jetzt gerade ist noch genug gespeichert bei uns, wir müssen gerade aus dem Netz nichts ziehen. Also diese typischen virtuellen Kraftwerke, die dann immer stehen.
Aber ihr verkauft ja noch die Technik an den Hausbesitzer. Das heißt, ihr bleibt Eigentümer der Photovoltaikanlage und Eigentümer der Wärmepumpe.
Genau. Wir tragen die Risiken des Betriebs und wir verkaufen einen Output, also einen Kilowattstundenpreis für thermische Energie, für elektrische Energie.
Aber seid ihr Eigentümer der Wärmedämmung dann?
Das ist leider juristisch ein bisschen schwierig in Deutschland. Wir würden das gerne auch sein. Wir würden gerne auch die Wärmedämmung im Contracting anbieten. Aber da wir die ja so fest mit dem Gebäude zusammen verbauen, ist es nach meinem aktuellen Kenntnisstand sehr schwer, ein Fassadenleasing sozusagen anzubieten.
Das wäre mal ein interessantes Modell, oder? Ich meine, dass ihr es komplett anbietet. Eine Photovoltaikanlage kann man natürlich immer noch mal deinstallieren, woanders aufbauen, wenn so ein Leasingvertrag ausläuft. Bei der Dämmung wird es natürlich in der Tat wahrscheinlich ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, weil es ja auch maßgeschneidert entwickelt wurde. Das wirkt sich ja doch sehr stark auf eure Bilanz auch aus, oder nicht? Also ihr müsst ja unglaublich stark in Technik investieren. Ihr müsst ja sehr viel Eigenkapital mitbringen.
Ja und nein. Also da wir, wie gesagt, die Fassaden nicht auf der Bilanz haben, kommt das Eigenkapital oder teilweise auch Fremdkapital von den Kunden. Und wir müssen uns halt eigentlich nur in Anführungszeichen um die Energietechnik kümmern. Und da gibt es zum Glück in Deutschland ein paar Banken, die recht gut sind in der Finanzierung von solchen Projekten. Und die kennen sich aus mit der Finanzierung von Solarprojekten. Die Kombination, wie wir es jetzt gerade machen, ist vor allen Dingen auch noch neu. Aber auch da können wir mittlerweile relativ gut Fremdkapital benutzen. Müssen sicherlich einen Eigenanteil beibringen. Aber dafür sind ja am Ende dann auch die Margen aus den Bauprojekten da, dass wir die noch mitbeibringen können.
Aber natürlich, ich habe da hohe Risiken wahrscheinlich im Geschäft dann drin, oder? Ich meine, wenn die Technik ausfällt, dann liegt das auf eurer Seite.
Ja, ja, auch da gibt es wiederum Versicherungen für, da haben wir auch viel abgeschlossen. Es bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Das Spannende ist natürlich auch, wenn man so ein bisschen in eine Equity-Story denkt von einem Unternehmen, dann ist eine EcoWorks eines Tages halt ein Betreiber von vielen, vielen dezentralen Versorgungsanlagen. Und klar, es ist ein Risiko, die im Balance Sheet zu haben, aber es ist halt auch ein Asset.
Aber am Ende seid ihr dann eigentlich ein Energieversorger.
Am Ende sind wir eigentlich Energieversorger, ja. Wir haben die Diskussion oft geführt, wir müssen immer wieder mal bei irgendwelchen Formularen eingeben, zu welcher Branche wir denn gehören. Ja, sind wir ein Bauunternehmen, sind wir Energieversorger? Was ist das da eigentlich, was wir gerade bauen? Und faktisch ist es so, das langfristige Spiel ist natürlich eines Energieversorgers, weil da die Verträge über 10, 15, 20 Jahre laufen. Auf der anderen Seite haben wir aber viel, viel mehr Umsatz initial in unseren Bauprojekten. Und das führt dazu, dass man uns von außen betrachtet auch eher als Bauunternehmen sehen kann. Die erste Folge des Ganzen ist, dass wir mittlerweile eine Tochtergesellschaft haben, die Energieversorger ist. Und wir werden eine zweite Tochter gründen, die wird Bauunternehmen. Dann ist eine EcoWorks eine Holding und betreibt mehrere Geschäftsmodelle.
Okay, aber ich meine dann mit dem Installations- und Bauunternehmen schafft ihr euch dann die Akquise und Pipeline für das Energieversorgungsunternehmen.
Ja, ich hatte ja vorhin noch mal ganz kurz den tiefen Abtaucher gemacht in die technologischen Grundlagen, warum man denn diese Wärmepumpen nur mit solchen Sanierungen zusammen betreiben kann im Bestand. Und das ist der eigentliche Grund. Also ich brauche halt am Ende eine sehr, sehr gut dämmende Gebäudehülle, und zwar komplett Fenster, Fassade, Dach, Kellerdeckendämmung, damit dieses Gebäude sehr wenig Energie verliert, damit ich mit sehr hohen Wirkungsgraden diese Energieassets betreiben kann. Also der reine Ansatz zu sagen, wir machen mal Wärmeliefer-Contracting auf Basis von Wärmepumpen in normalen Bestandsgebäuden wäre sehr, sehr ineffizient. Also man braucht beides.
Mit der Wärmedämmung, habt ihr da auch besondere innovative Technologien im Einsatz?
Ja. Es ist so, dass Wärmedämmung bisher halt dieses Kleben von Fassadenelementen war. Es gibt sehr, sehr wenige Projekte, nur wo mal getestet wurde, wie man das denn mit vorgefertigten Modulen umsetzen kann. Und wenn man schon hinfährt und vor Ort solche neuen großen Fassadenmodule montiert, ja, die sind teilweise bis zu einem Geschoss hoch und bis zu 12 Metern lang. Das sind also sehr große Teile, die am Kran angeflogen kommen mit so Türen und Fenstern drin. Dann kann man natürlich in so ein Fassadenmodul auch Technik integrieren. Also ein schönes Beispiel ist die Lüftung. Wir müssen ja, weil diese Gebäude nachher so dicht sind und wir auch wollen, dass die Mieter ihre Fenster viel zulassen und wenig Energie verloren gehen zu lassen über die Fenster, müssen wir eine Lüftungsanlage betreiben mit einer Wärmerückgewinnung. Also ich muss immer gucken, dass ich Feuchtigkeit rausbringe, frischen Sauerstoff rein, dabei aber wenig Energie verliere. Da gibt es Wärmetauscher für. Und in den konventionellen Sanierungen würde man die halt irgendwo ins Badezimmer bauen und dann in den Wohnungen Lüftungskanäle ziehen. Oder man würde in fast jedem Raum ein neues Loch in die Wand bohren und da so kleine Anlagen reinbauen, die so Pendellüftung betreiben. Das ist halt in der Konstellation mit einem E9 Fassadenmodul sehr ineffizient. Deshalb können wir jetzt halt solche Lüftungen in Fassadenelemente mit einbringen. Nur gibt es dafür halt in Deutschland noch keinen Markt. Ja, ich glaube auch Oberwald noch nicht. Es fragt noch keiner nach, so ein Produkt. Das heißt, wir sind jetzt auch sehr stark intensiv dabei und sprechen mit Forschungspartnern, mit Industrieunternehmen, um nach unseren Maßgaben dafür neuartige Lüftungssysteme engineeren zu lassen.
Und da kriegt ihr auch Skalierungseffekte hin und damit dann auch günstigere Preise pro Quadratmeter dann.
Das ist eine der großen Wetten, ja. Also heute in den Einzelstückzahlen, die wir anfragen, natürlich nicht.
Jetzt haben wir ja zu Beginn ein bisschen darüber gesprochen, dass die große Herausforderung in Deutschland ist, dass wir zu Erreichen der Klimaziele 2050 sehr viel mehr eigentlich sanieren müssen. Also es geht gar nicht so sehr darum, jetzt den Neubaubestand, der muss natürlich auch energieeffizient sein, aber die große Herausforderung ist wirklich die Sanierung der Altbaubestand. Und da geht ja genau rein, also Gebäude Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre hinein. Welchen Beitrag leistet ihr denn jetzt, da eine Beschleunigung reinzubringen? Also um wirklich diese Sanierungsraten von unter 1% auf 2, 3, 4% hochzuziehen.
Das werden die nächsten Jahre zeigen, aber bei allem, was wir momentan überlegen und tun, gehen wir eigentlich mit einer sehr harten Dogmatik ran. Wir sagen, okay, es gibt verschiedene Reports, die überlegen, wie viel CO2 können wir noch emittieren, um bestimmte Klimaziele zu erreichen. Und wir schauen eigentlich viel auf dieses 1,5-Grad-Ziel. Und da sind wir eigentlich in der Zeit heute, wo wir noch so 8, 8,5 Jahre haben und dann müssten wir weltweit CO2-neutral unterwegs sein. Und für unsere Methodik haben wir uns so um die 3 Millionen Wohnungen identifiziert, die dazu passen. Also ist die Frage, bei allem, was wir tun, kann man damit einen Markt schaffen, der in 8,5 Jahren 3 Millionen Wohnungen saniert. Ja, wir werden damit nicht die Einfamilienhäuser angehen, wir werden damit nicht welche Denkmäler angehen, wir werden damit keine Wolkenkratzer sanieren. Aber es gibt diese 3 Millionen Wohnungen und in denen können wir sicherlich einen signifikanten Beitrag leisten, wenn wir immer wieder fragen, was hindert uns daran, Tausende, Zehntausende im Jahr zu machen.
Also dazu muss man ja auch wissen, dass selbst in den letzten Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen verabredeten Ziele der Staaten, wenn sie umgesetzt werden würden, vorausgesetzt, selbst dann erreichen wir nicht die Ziele, die wir uns für 2030 schon gesetzt haben. Also diese 8,5 Jahre, von denen du sprichst, das ist einfach eine dramatische Situation. Wir müssen unglaublich viel machen. Jetzt habt ihr diese 3, 3,5 Millionen Haushalte, die ihr euch jetzt zumindest auch als Ziel setzt. Aber welchen Beitrag könnt ihr denn leisten, dass es wirklich auch schneller ist? Also welches Versprechen könnt ihr abgeben, dass ihr das tatsächlich auch schneller hinbekommt als der normale Sanierungsmarkt oder der normale, ich meine, wir haben ja Energieversorger, wir haben ja inzwischen ja auch Ökostromanbieter, wir haben Anbieter, die effiziente Kessel einbauen, wie Thermando beispielsweise. Was ist da der große Unterschied, den ihr da reinbringt?
Die Begrenzung der Sanierungsraten liegt meines Erachtens momentan primär im Handwerk, weil wir einfach die Leute nicht haben. Massiven Fachkräftemangel. Das heißt also, wenn wir überlegen, wie wir den Fachkräftebedarf reduzieren können, und das ist halt durch eine massive maschinelle Vorfertigung, und wir kommen so in ersten Annahmen irgendwo auf einen Faktor 5 bis 10, dann könnten wir theoretisch in unserem Gebäudesegment von um die 1% Sanierungsrate auf 5 bis 10% kommen. Das wäre dann Logik. Das heißt, selbst wenn es 10% sind, ja, und wir haben heute 1%, dann wird es in 8,5 Jahren immer noch eng. Ne?
Aber ihr habt ja genauso Fachkräftemangel. Also
ja, gut, im Prinzip aber an einer anderen Ebene. Ja, bei uns ist halt für unser Modell, wir brauchen Fachkräfte auf einer Planungsebene, wir brauchen Ingenieure, die was planen können. Aber da wir halt eine Methodik entwickeln, die immer wieder gleich ist, ist ja halt der Aufwand pro Stück brutal viel geringer. Und wenn ich jetzt ein Fassadenelement mit 12 mal 3 Meter Länge in der Fabrik zuschneide und ich habe dann einen Handwerker, der noch ein paar Verbindungen setzen muss und nochmal einen, der es auf die Baustelle montieren muss, bin ich halt um Längen schneller, quasi Fläche pro Stunde, pro Handwerkerstunde, als wenn ich da Truppen hinschicke, die das per Hand in mehreren Schichten Stück für Stück kleben. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das gleiche bei Dächern. Ja, also wir arbeiten zum Beispiel auch nicht mit normalen Dächern, wo ein Dachdecker Stück für Stück neue Schindeln drauflegt, sondern wir arbeiten mit vorgefertigten Dachmodulen. Und wir haben mit unserem aktuellen Dachdecker gesprochen. Die haben das mal scherzhalber für mehrere unserer Projekte durchgerechnet und sagen, sie kommen so auf eine Geschwindigkeitssteigerung von so Faktor 10 bis 12.
Das ist erheblich. Und ich glaube, ihr habt auch irgendwo mal geschrieben oder öffentlich kommuniziert, dass ihr mit eurem System bis zu 80% den Arbeitsaufwand reduziert. Ja. Also damit auch natürlich eine Chance, das System ist noch billiger machen.
Wie gesagt, je nach Funktion so zwischen Faktor 5 und 10, 80% passt, ja.
Womit verdient ihr am Ende euer Geld?
Einmal mit einer ganz normalen Marge aus den Bauprojekten und dann mit einer...
Also Provisionsmarge mit dem Material, Dämmstoffhersteller.
Naja, da wir ja end-to-end das Bauprojekt umsetzen, sind auch wir diejenigen, die die Rechnung an den Kunden schreiben. Und die ganzen Risiken für die Projektnutzung liegen bei uns. Und darauf haben wir halt eine Marge. Die ist nicht groß. Da werden sicherlich andere Bauunternehmen sagen, dafür steige ich gar nicht auf morgens. Und wir haben auch in den Energielieferverträgen Margen drin. Die sind auch relativ klein. Die funktionieren halt über den Leverage am Ende, weil wir viel Fremdkapital einsetzen können. Aber wir haben jetzt hier nicht das Ziel, ein Unternehmen zu bauen, was mit kleinen Stückzahlen hoch profitabel ist, sondern wir brauchen halt eine grundlegende Profitabilität, damit wir in die Skalierung kommen können, damit zum Beispiel das Geld verdient. Aber wir wollen halt nicht wie ein, sagen wir mal, High-End-Ingenieurbüro Einzelprojekte umsetzen mit 30% Margen drauf, sondern wir wollen halt massentauglich werden.
Gibt es Wettbewerber?
Leider nicht so richtig. Also die Gründungshistorie ist ja angefangen bei den Holländern mit einem Projekt, das heißt Energiesprung, staatlich. Die haben diese Methodik so ein bisschen entwickelt, drüben in deren Markt. Und einer meiner Partner, der Emanuel Heisenberg, hat das dann gesehen und dazu ein Paper geschrieben und gefragt, hallo Deutschland, warum machen wir sowas nicht auch? Warum gehen wir nicht auch in industrielle Sanierung? Das ist dann durch die Politik gegangen. Es gab dann irgendwann eine Bewilligung von Geldern über das BMWI für ein Projekt bei der DENA. Und die haben dann ein deutsches Energiesprungprojekt gegründet. Und darin war Emanuel auch wieder aktiv, hat sehr, sehr viel Nachfrage finden können draußen am Markt. Also viele Immobilienunternehmen, die sagen, hey, prima, wir haben ein ganz großes Problem in unserer Sanierung. Wir kommen nicht hinterher. Wir haben zu wenig Angebot an Handwerkerstunden, die Preise explodieren uns und wir kriegen unsere Budgets gar nicht vergeben. Aber auf der Gegenseite gab es sehr, sehr wenig Angebot im Markt. Also die klassischen Bauunternehmen, die gucken scheinbar, so sehen wir es momentan, ungern auf diese Vermengung der Energiegewerke und der reinen Sanierungsleistungen. Also dieses Zusammenbringen der Sektoren scheint denen nicht ganz so zu belieben. Und natürlich sind auch im aktuellen Markt Neubauprojekte attraktiver, muss man auch zugeben. Das heißt, es gibt fast kein Angebot. Wir wissen, dass es in Holland einzelne Firmen gibt, die das umsetzen. Aber auf dem deutschen Markt in diesem Energiesprungprojekt ist, glaube ich, noch kein zweites Angebot gelegt worden. Und wir haben jetzt mehrere unterschrieben und bauen das erste auch schon. Also das ist ein bisschen schade, weil wir, das ist ähnlich wie bei Thermondo in der Anfangsphase, da gab es auch keine richtigen Wettbewerber. Und dann gucken halt Kunden immer drauf und sagen, die sind aber komisch, ja, so eine Firma aus Berlin, da sind dann so ein paar Typen, die haben von Bauen irgendwie auch keine richtige Ahnung, wir damals von Heizung auch nicht wirklich. Kann man denen eigentlich glauben? Ja, die bieten da was an, was vielleicht gar nicht geht. Und da hilft natürlich ein Wettbewerb im Markt, um zu zeigen, dass diese Methodik nicht nur von uns umgesetzt wird, sondern von anderen auch. Und auf der anderen Seite, wenn man auf diese 3 Millionen Wohnungen schaut, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine EcoWorks alleine die umsetzen kann. Wir brauchen eigentlich wirklich einen ganzen Markt, der da entsteht mit mehreren Teilnehmern.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dkompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!